Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Jetzt mal Frage, du kommst ja aus einer kleinen Konzern, klein ist gut mit 800 Mitarbeitern, Konzernwelt. Du kennst ja so in- und auswendig Konzernwelt, bist viel bei Konzernen. Ist es da jetzt wirklich so, dass dort alles so top organisiert ist und alle in Prozessen denken und oder sind sich da KMU und Konzerne vielleicht sogar ein bisschen ähnlicher, wie man ihn annehmen möchte?
Mein Spruch an der Stelle ist, es ist nur anders schlimm. Also ich kann ja immer nur auf die IT-Welt draufschauen. Von der restlichen Unternehmenswelt kriege ich am Rande sicherlich was mit, aber da möchte ich mir keine Aussage erlauben. Aber wenn ich IT-technisch hineinschaue, dann geben die IT-Abteilungen in der Regel immer ihr Bestes und häufig viel mehr als das. Sie leiden vor allem unter dem Thema neu, 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 neu. Also dieses ganze Thema Portfolio-Management, also was machen wir nicht, wie kriegen wir das auf eine sinnvolle Pipeline, um neue Sachen zu realisieren. Darunter ächzen die IT-Abteilungen, was wiederum dazu führt, dass sie Betriebsoptimierung und Effizienzsteigerung absolut vernachlässigen. Es ist immer wieder erschreckend, wenn ich bei Unternehmen neu reinkomme und ich sehe geschätzten Betriebsaufwand von 60, 70, 80%. Und wer relativ
IT-Budget.
Menschen, IT-Budget, wo wir eigentlich relativ schnell mit wenigen Maßnahmen Dinge reduzieren können auf 60%, auf vielleicht weniger, je nachdem Umgebung. Und ich dann immer als Antwort kriege, nee, dafür haben wir keine Zeit. Ja, das wissen wir, aber nee, dafür haben wir keine Zeit. Ja, nee, das Projekt so und so ist jetzt wichtiger. Das haben wir mal versucht, hat nicht funktioniert. Ja, und wie habt ihr das versucht? Naja, wir haben das, da war Externer da, hat das gemacht und so, und dann hat es nicht funktioniert. Ja, und wie habt ihr das als Führung begleitet? Na, dafür haben wir keine Zeit. So, wir kennen alle das Bild vom Holzfäller und hier stumpfe Axt und so. Und das ist das, was ich sehe. Im KMU sehe ich vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Struktur und Ordnung, aber das hat insbesondere damit zu tun, welchen Dienstleister habe ich mir gewählt. Weil das KMU ja quasi bis zu einer gewissen Größe auch sagt, hey, das ist meine externe IT-Abteilung da. Und wenn der gut strukturiert ist und wenn der standardisiert ist und wenn er seine Standards und Prozesse nach außen zum Kunden bringt, dann läuft es dort an einigen Stellen besser.
Das ist halt wieder ein großes Kommunikationsthema, diese Struktur zu kommunizieren, so dass es der Kunde in dem Fall versteht und vor allem auch zu verteidigen. Was ich schon oft beobachte und sicher selber auch oft den Fehler gemacht habe, dass man seine Standards dann zu wenig verteidigt und aufweicht, um vermeintlich den Kundenwünschen entgegenzukommen. So von wegen, ja, das ist alles so kompliziert, wir müssen flexibel bleiben und eben, heute fangen wir an, das kann man nicht 2 Wochen vorher wissen. Wenn man da dann anfängt, das aufzuweichen, dann kannst du Standards haben, aber die sind halt dann obsolet.
Ja, aber was aus meiner Erfahrung da hilft, ist ein Preisschild an den Abweichungen zu schreiben.
Das ist, ja.
Also im Konzern, ich habe eine zentrale IT für die ganzen Unternehmen aufgebaut und wir hatten tatsächlich ein Unternehmen dabei, die hatten die valide Anforderung, zu sagen, hey, ein Onboarding muss innerhalb von 3 Tagen vom neuen Mitarbeitenden erfolgen. Haben wir drüber geredet, was ist der Standard, wie häufig sind Abweichungen da und so weiter. Standard war dann 15 Tage, haben wir gesagt, okay, 15 Tage inklusive, kein Stress, aber wenn ihr es 3 Tage haben wollt, wir tun es, aber das kostet 500 Euro pro Vorgang. Und damit habe ich wieder eine gewisse Schwelle aufgebaut. Also das war jetzt nicht hier, wir machen es so oder nicht, das haben wir miteinander verhandelt, ganz klar. Aber hat letztlich dazu geführt, dass die 3 Tage zurückgegangen sind. Sie gab es immer noch, aber sie gab es viel weniger, weil das Geld dann entsprechend auf die Kostenstelle gebucht wurde, intern in dem Unternehmen.
Das findet ja relativ selten statt, kommt man vor, dieses kostenstellengerechte IT-Budget. IT-Kostenabteilung, ganz viele haben so ein IT-Budget und dann knabbert man da herum und das ist immer zu wenig und die anderen jammern, dass IT nur Geld kostet und nicht funktioniert. Aber die merkt ihr meistens nur dann, wenn es nicht funktioniert. Ein Freund hat jetzt mal gesagt, ihr ITler seid wie die Quarterbacks beim American Football, von denen kriegst du nichts mit, außer dass sie vergeigen. Und man kennt bei American Football nicht aus, aber ich habe den Vergleich trotzdem cool gefunden. Und was auch spannend ist, und deswegen macht ja Sinn, dass es so Leute gibt wie die. Ein Mentor, schrechter Freund, hat zu mir immer gesagt: Du, wir sind ja alle Experten für das Leben anderer. wenn man von außen kommt, dann ist ja das sagen wir, ja, was macht denn ihr da? Und, aber wenn man in der Suppe da drinnen selber köchelt, ja, und schon langsam aufgeweicht ist, dann schaut man nur, dass das irgendwie halt so im Schwung bleibt, allerdings eben keine Zeit, haben wir immer schon gemacht und so weiter und so fort. Und dann kommt man von draußen rein, fragt drei richtige Fragen und der Formel ist irgendein großes Thema gelöst.
Ja.
Ist total, kann sich sehr, sehr schlecht für die fühlen, die da in der Suppe sind, aber es ist einfach so. Es geht jedem gleich. Ne?
Und das geht ganz schnell, dass man Teil des Problems wird.
Ja.
Das geht ganz, ganz schnell. Ja. Und neue Mitarbeitende oder Menschen, die als Externe tätig sind, zeitweise, die haben halt den Vorteil, sie haben keine sozialen Bindungen in dem Unternehmen. Es gibt keine gegenseitige Schuld oder Abhängigkeiten. Aber das ist gerade für neue Mitarbeitende relativ schnell auch wieder weg. Und das darf man nie vergessen. Man darf immer diesen Blick von extern, egal wie gesagt, ob neu oder Berater, darf man echt nutzen, um die Dinge dann zu erkennen und auch umzusetzen.
Und da sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation, wenn man das als externer Neuer erkennt, ist dann immer wieder die Frage, wie kommuniziere ich das jetzt? Ne? Es gibt ja also die Klassiker, die reinkommen, ich sage immer, im Angestelltenverhältnis und dann, was ist denn das für ein Sauladen? Ihr seid ja alle deppert. Damit öffnet er meistens nicht gerade den Zugang zu Kollegen. Dann immer die Frage, wie man das dann anspricht, nicht? Ob man Rundumschläge betreibt oder wirklich konstruktiv, lösungsorientiert reingeht in die Sache.
Naja, was mache ich denn, wenn ich neu in ein Unternehmen komme, gerade als Führungskraft? Ich bin erstmal total neugierig. Ich rede mit Menschen, ich lasse mir Dinge zeigen, ich versuche Dinge zu verstehen, ich stelle Fragen. Warum machten ihr das so? Aha, was ist die Ursache dafür? Habt ihr das irgendwann vielleicht schon mal anders versucht? Einfach erstmal neugierig sein. Und dann zu sagen, okay, folgende Punkte sind mir aufgefallen. Wenn wir das und das und das so machen würden, glaube ich, dass das und das und das passieren würde. Was hält uns davon ab, das mal zu probieren? Mhm. In einem Auftragsverhältnis, also ich als Berater, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Mein Auftraggeber möchte gegebenenfalls einen Report oder sonstige Dinge haben.
Ja.
Oder im Workshop bin ich halt dafür da, zu sagen, würde ich anders machen. Mhm. Aber auch da erstmal rausfinden, warum, wieso, weshalb. Mhm. Weil manchmal gibt es auch gute Gründe dafür, es von hinten durch die Brust ins Auge zu machen.
Ja. ich mache ja auch gern Workshops, auch unter anderem aufgrund dessen, weil man mit wenigen Fragen oft viel bewirken kann. Beispiel, was ich immer wieder erzähle, in einem Bewusstseinstraining, also Awareness-Training für User, damals ist es um Datenschutz gegangen, Datenschutzgrundverordnung. Dann hat jemand gefragt, ganz erschrocken, um Gottes Willen, muss ich jetzt den Schrank, wo ich die Versicherungsunterlagen aufbewahre, also von Versicherungsanträgen aufbewahre, abfließen? Ja, prinzipiell ja. Ach man, müssen wir einen Tischler, ist das schon weiter, was das alles bedeutet, jetzt müssen wir da Schlüsse einbauen und so weiter und so fort. Wir sind gefragt, ob du, ich machst doch die Anträge digital. Ja. Warum druckst du die denn aus? Und eine andere Frage, hat in den letzten Jahren jemals wieder mal wer reingeschaut? Im Endeffekt, hat keine 3 Minuten gedauert, haben wir pro Jahr 1 bis 2 Paletten Druckpapier plus Druckkosten plus Aufbewahrungsplatz und dann die Schlange eingespart durch 3 Fragen. Und das ist ja nicht, die haben das ja nicht bösartig sich selber nicht überlegt, sondern es war halt so und es waren so Routinen und das hat halt niemand darüber nachgedacht. Nicht?
Ganz klassischer Fall, ich führe die E-Akte ein, der vertraue ich noch nicht, also machen wir es noch wie bisher. 3 Wochen später hinterfragt niemand mehr das, warum wird denn das ausgedruckt noch?
Genau.
Das ist auch etwas, ich bin am Anfang meines Berufslebens war ich bei einem großen deutschen Briefversender und ich habe dort in den 4 Jahren, in denen ich da war, habe ich nicht verstanden, warum regelmäßig die Führungskräfte durchgewürfelt wurden. Also so nach 2-3 Jahren änderten sich die Führungskräfte. Alles, die Abteilungen hießen dann vielleicht auch anders und so, aber letztlich blieb alles gleich. Inzwischen bin ich der Meinung, ist das ein approbates Mittel, wenn es richtig genutzt wird. Nee, nicht ein approbates, Entschuldigung, ein probates Mittel. Wenn es wirklich genutzt wird, diese Sicht von außen, diese neue Führungskraft genau für solche Dinge wieder zu verwenden. Diese eingefahrenen Dinge zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. Weil ansonsten schwimmt jeder in seinem Saft. Haben wir schon immer so gemacht, hinterfrage ich nicht. Es wurde leider Gottes damals nicht so genutzt, aber egal. Aber dass die Menschen in, also die wirklich geistig in Bewegung halten. Also das ist, glaube ich, etwas, was man durchdenken darf als Unternehmer oder Unternehmerin. Wie kann ich sowas in meinem Unternehmen implementieren?
Ja, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es auch Sinn macht, sich immer wieder mal einen externen Blickwinkel zu holen.
Ja.
Ich erlebe es ja bei uns auch, also selber, wenn ich Prozesse bei Kunden aufmale, dann geht das ziemlich simpel. Dann ist mir das sehr schnell klar, ist schnell ein Prozess da, wenn es dann im eigenen Unternehmen macht. Wobei ich ja eh schon prozessorientiert bin und unser Team prozessorientiert ist. Boah, ist das echt schmerzhaft, wirklich. Also es ist anstrengend, da was auf die Beine zu bekommen, weil man eben Teil, wie du sagtest, des Problems ist. Und darum macht er auch, und würde man schon sogar behaupten, besonders für kleine Betriebe Sinn, sich dem wieder mal von außen einen frischen Blick zu holen. Ich habe keine paar Konzerne, die sogar interne Innovationsabteilungen oder wie auch immer die alle heißen, gibt, die da quasi durch einen Konzern dingeln, als interne Berater, sind aber nicht Teil des Teams und so einen externen Blick quasi da reinbringen. Hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab, ob das wirklich funktioniert, dass die dann wirklich nicht selber wieder Teil des Problems sind. Allerdings als KMU, man kann sich das ja alles holen. Ne?
Mhm. Ja, definitiv. Also dieses Sparing, Coaching, Bestandsanalyse oder wie auch immer man das Ganze nennen darf, das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder tun darf, und ich stocke jetzt deswegen, weil ich gerade für mich darüber nachdenke. Habe ja neben dem Servicegeschäft habe ich ja noch ein Unternehmen, was selber Serviceleistungen anbietet.
Ja.
Und überlege gerade, ja, auch da könnte das jetzt mal nach 2,5 Jahren durchaus sinnvoll sein.
Oh. Ja, das ziehe ich mir das schnell vor, weil ich wollte das eh noch ansprechen. Du bist ja in dem Servicebereich sehr aktiv. Du hast ja ein Service Nerds Camp, wo du deinen Service-Gedanken, Mindset weitergibst und so auch das Toolset behauptet jetzt einmal, oder? Begleitest bis zur Umsetzung?
Nee, viele kommen bei mir mit den zwei Camps, die ich habe, die ich anbiete, durcheinander. Okay. Es gibt einmal, du hast angesprochen, das Service Nerds Camp. Das ist ein Barcamp. Kennst du das Veranstaltungsformat?
Barcamp? Na, kenne ich
natürlich nicht. Ja. Hat nichts mit Alkohol zu tun.
Ach so, okay.
Ja, die Leute kommen trotzdem. Nee, was ist denn, wenn du auf so eine normale Veranstaltung mit Vorträgen und so gehst, was ist denn für dich das Beste an dieser Veranstaltung?
Das Vernetzen.
Richtig. Die Pausen.
Ja.
Und die sind in der Regel viel zu kurz.
Das stimmt.
Und die Vorträge, nun ja, reden wir nicht drüber. Es gibt immer wieder gute, keine Frage. Aber die ganzen Sponsorings und so etwas, die machen das für mich immer unerträglich. Ein Barcamp macht die Pause zum Hauptprogramm. Es gibt keine Vorträge, es gibt nichts, keine fest definierte Agenda. Wir treffen uns da am Freitag, das ist immer der erste von 2 Tagen, und die Menschen bringen ihre Themen mit. Dinge, über die sie reden wollen, Sachen, die sie vorstellen wollen, Fragen, die sie haben, Probleme, die sie haben. Wir bilden dann zusammen eine Agenda. Bei uns, wir sind so meistens so um die 40 bis 50 Leute, sind das in 3 Räumen gleichzeitig, finden 3 Sessions statt. Und alle anderen suchen sich dann eine Session aus, wo sie hingehen, beziehungsweise wechseln zwischen den Sessions. Und dann reden die Leute miteinander, tauschen sich aus, reden über Erfahrungen, und jeder profitiert davon.
Eine crowd-generierte Agenda, wie spannend.
Ja, das finde ich, und das Barcamp-Format ist uralt. Super. Also das ist total cool. Eine Abwandlung, die man dann auch beispielsweise also Barcamp kann man auch im Unternehmen selber einsetzen, keine Frage, aber es gibt noch eine Abwandlung, nennt sich dann World Café, funktioniert ein klein wenig anders, aber auch da geht es darum, die Intelligenz der vielen zu nehmen und um weiterzukommen. Und das zweite, worauf du ansprachst, ist das Service-Katalog Bootcamp.
Ach ja, genau.
Ja, ich merke immer wieder, mit den Camps kommen die Menschen durcheinander. Bootcamp deswegen, weil es hart wird. über 7 Monate beschäftigen wir uns mit dem Thema Servicekatalog, um den und alles, was damit zusammenhängt, aufzubauen. Also Servicekatalog ist ja nur ein klitzekleiner Punkt. Ich muss mich ja darum kümmern, beispielsweise, wie komme ich zu neuen Services? Wie erkunde ich meine Kunden? Wie kriege ich denn überhaupt raus, was mein Kunde will? Wie mache ich denn das hinten raus dann mit diesen ganzen Prozessen und dem, im Fachdeutsch, Request Fulfillment? Also wenn da jemand was bestellt, wie stelle ich ihn sicher, dass er es auch ausgeliefert kriegt? Kostenkalkulation, was kostet mich so ein Service? Marketing gehört auch dazu. Also das sind alles Themen, mit denen wir uns dort drin beschäftigen und es ist teilweise echt hart. Deswegen Bootcamp.
Ja, ja. Du, ich kann das nachvollziehen. Also das Ergebnis ist ja wirklich reizvoll. Der Weg dorthin kann hart sein. Ja. Mhm. Also da geht es darum, die Speisekarte zu erstellen. Also eine Sache ist einmal draufzuschreiben, dass das, was es da alles gibt. Die andere Sache ist zu überlegen, wie koche ich denn das überhaupt und geschweige denn, was kostet der Spaß. Und dann noch, und was wollen die Leute überhaupt? Ja, und wie halte ich es aktuell? Ja, richtig. Genau. Und was vom neuesten Trend tue ich da drauf und was lasse ich aus?
Genau. Und wie entscheide ich das?
Genau. Mhm.
Naja, also das ist,
Wahnsinn.
Das zählt aber leider Gott, nein, ich muss richtig formulieren. Auch das zählt in die Kategorie, die wir vorhin hatten, Axt und Schärfen und so. Mhm. Deswegen Respekt vor jedem, der daran teilnimmt und viel mehr Respekt noch vor denen, die es bis zum Ende auch wirklich richtig durchhalten und durchziehen. Und wo nicht um die Ecke kommt, oh hier, das ist jetzt ist Priorität so und so wieder wichtiger. Mhm. Weil was wir damit machen, ist ein Wechsel des Betriebssystems. Wir wechseln von dem technologieorientierten Betriebssystem. Also ich habe da Menschen in der IT oder die kümmern sich halt um Datenbanken. Dann habe ich Menschen, die kümmern sich ums SAP. Dann habe ich Menschen, die kümmern sich um E-Mail. Ja, aber das, um eine Lohnabrechnung zu erstellen, ich ja E-Mails verschicken muss und ich muss mache das im SAP und dann speichere ich noch was in der Datenbank beziehungsweise hole mir dort die Abwesenheitsdaten her. Dass es um dieses Zusammenspiel all dieser Komponenten geht, geht da häufig verloren. Da ist ein Fingerpointing.
Also Silo-Denken ist das dann.
Genau.
Hm? Ja. Nee, also E-Mail funktioniert. Meine Datenbank ist erreichbar.
Ja, genau. Die Performance ist auch gut. Ja. Ja, aber ich kann gerade keine Lohnabrechnung erstellen. Dann frag doch mal bei SAP nach. So. Und das Betriebssystem verändern wir, weil wir haben dann Verantwortlichkeiten in Richtung Service. Da ist jemand halt für die Lohnabrechnung verantwortlich. Mhm. Und der ist für das Zusammenspiel all dieser Komponenten zusammen zuständig. Richtig. Mhm. Service Owner nennen wir den dann.
Ja, ja, ja.
Mhm. Ja, und das tut weh.
Ja, das meinst du mit
dem Betriebssystem.
Genau, also von der Denkweise, wie gehe ich an das? Die Verantwortung, wofür fühle ich mich verantwortlich? Ne? Ich bin dann immer dafür verantwortlich, dass mein SQL-Dienst sagt, ja, up and running, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass da im Endeffekt eine Lohnabrechnung rausfällt.
Ja. Mhm. Und da denke ich immer an ein Erlebnis, es hat sich festgebrannt, weil es auch schon sehr lange her, bei dem angesprochenen Briefdienstleister, 3000 Leute konnten keine E-Mails verschicken und empfangen. Zuständiger Administrator, du, guck mal, was ist denn? Mein Exchange funktioniert. Wirklich, wortwörtlich. Sag, okay, coole Sache. Und warum geht's nicht? Mein Exchange funktioniert. haben wir mit einem Kollegen hingesetzt. Wir haben das Troubleshooting selber gemacht, obwohl wir uns in E-Mail nicht so gut auskennen. Haben dann rausgefunden, es lag am Spam-Gateway und haben dann gesagt, hey Kollege, Spam-Gateway geht nicht. Mein Exchange funktioniert. Ja, aber es ist doch auch dein Spam-Gateway. Mein Exchange funktioniert.
Mir gehen gerade so viele Bilder im Kopf auf.
Das glaube ich dir. So. Und da rauszukommen, das ist total wichtig. Insbesondere, wenn ich mir anschaue, dass das alles Commodity ist und dass das viele Dinge, über die wir uns heute Gedanken machen, ich eigentlich rausgeben kann an den Dienstleister und ich mich wirklich um das Zentrale kümmern sollte. Also sprich, wie sehen meine Geschäftsprozesse aus? Wie werden meine Geschäftsprozesse so vorbereitet, dass sie digitalisiert werden können? Und wie kriegen wir mit Hilfe von all dieser Technologie, die wir da draußen haben, wie kriegen wir davon A, eine Verbesserung intern, Effizienz, Kosteneinsparung und wie können wir daraus vielleicht neue Services, neue Produkte, also Kunden generieren, Kundennutzen stiften? Das ist aus meiner Sicht eigentlich die Aufgabe der IT.
Sollte eigentlich unsere aller Aufgabe sein, dass wir Nutzen stiften, oder? Das war so eine schöne Lebensphilosophie, dass man Nutzen für andere stiftet.
Ja, aber für wen stifte ich denn jetzt den Nutzen? Für meinen Abteilungsleiter, der seinen Bonus kriegt, weil meine Mails oder Datenbanken ordentlich gelaufen sind? Oder stifte ich Nutzen für die Menschen intern im Unternehmen, dass sie besser arbeiten können und mir nicht, wie mein Energieversorger vor geraumer Zeit am Telefon sagen müssen, ah, tut mir leid, wir hatten vor 3 Wochen eine Umstellung unseres Systems, das funktioniert alles noch nicht. Oder stifte ich tatsächlich Nutzen für die Kunden meines Unternehmens?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.